Es gibt Menschen, die es auf die alte Art und Weise machen wollen, wie die Männer und Frauen von Abafina, die den Wunsch geäußert haben, weiterhin Reis anzubauen, wie sie es auf ihrem Land hatten, und da sie das glücklich zu machen scheint, wurde ihnen entgegengekommen. Aber ihre Kinder, die bereits eine doppelte Ausbildung erhalten, die notwendige und die berufliche, werden sich sicherlich eines Tages wünschen, mehr freie Zeit zu haben, um zu reisen, zu erkunden, zu forschen, weil diese Leute aus Indien kommen, sagte ein anderer der Piloten. Sie wurden auf einer Insel gerettet, die durch eine der schrecklichen Überschwemmungen in diesem Land entstanden war, als man befürchtete, dass sie von den Wassern eines überlaufenden Flusses verschluckt werden könnten. Eines unserer Schiffe befand sich dort auf einer Beobachtungsmission und landete nach Rücksprache mit seiner Basis auf der Insel und rettete sie. Es waren etwa 1000 Menschen. Das war vor langer Zeit, und es war das erste Mal, dass eine Besatzung unserer Gemeinschaft eine solche Mission unternommen hatte. Sobald sie das Schiff betraten, befanden sie sich in einem Zustand der kosmischen Ruhe, während untersucht wurde, wie und wo sie wieder ins aktive 91-Leben zurückgeführt werden konnten. Sie ruhten lange, bis es uns gelang, ihre Organismen auf den Planeten einzustellen, auf dem sie leben und arbeiten sollten. Dann brachten wir sie nach Abafina, einem Planeten mit sehr ähnlichen Eigenschaften wie die Erde, in ihr Land. Und mit einem Hauch von Ironie fügte er hinzu, aber ohne seine Epidemien, ohne sein Elend und, wie du gesehen hast, ohne ihre heiligen Kühe. Nun, ich dachte, ich hätte einige. Ja, sie sind Kühe, aber nicht heilig. Hier, in unseren Gemeinschaften, ist alles heilig, wie du sagen würdest, die Menschen, die Meere, die Tiere, die Flüsse, die Seen, die Pflanzen. Mit einem Wort, alles, was Leben atmet, verdient Respekt und Verehrung. Und ihr habt nur Hindus gerettet? Nein, ganz und gar nicht. Menschen aus Afrika, Europa, Lateinamerika, Ozeanien und Zentralasien leben auf anderen Planeten. Ich wollte sie fragen, ob die Rettung von Erdlingen auf die Armen beschränkt ist, insbesondere in ländlichen Gebieten. Stunden später, als ich das Schiff bereits verlassen hatte und auf dem Weg nach Barcelona war, dachte ich, dass ich ihnen jede Menge Fragen hätte stellen können, wie sie ohne den Staat auskamen, ohne Gefängnisse oder Banken, ohne Polizei, ohne Militär, ohne Währung oder Beamte, ohne Psychologen, Ökonomen, Philosophen, Spielautomaten, Soziologen, Psychoanalytiker. Kurzum, ohne jene immensen Jahrmärkte der Eitelkeiten, die die Festivals, die Wettbewerbe, die Wohltätigkeitsbälle, die Biennalen, die politischen Turniere, die Gesellschaftsechos, die poetisch-literarischen Treffen, die Boxabende, die Eurovisions, die sportlichen Meisterschaften, mit den Olympischen Spielen als großer Farce, sind die sozialen Kosten. Die staatliche Wohltätigkeit, oder ohne die Schwimmbäder, die aus Scham Wohltätigkeitssport genannt werden, die Sexshops, die Diskotheken, die Lotterie, die Opiumraucher, die Casinos, die schrecklichen Gardgees, und die Bordellketten, die größte Schande jeder Zivilisation. Und diese ganze mafiöse Maschinerie, die manche als die Gaunerei des Lebens bezeichnen, ohne sich darüber im Klaren zu sein. Dass nur sehr wenige diese Gaunerei ausnutzen, die Auserwählten, wie immer. Und ich fragte sie, ob sie nicht auch Naturisten seien, vielleicht weil ich mich an den großen Entdecker erinnerte, den Spanien vor kurzem verloren hat. Zum Glück, denn während andere Fernsehgroßgrundbesitzer ihr Geld in Scharen verprassten, ließ er, wie die Bauern sagen, seine Kichererbsen zählen, den Castilleflix-Roli mit Akutgützdela fünte, und seine Thesen über das Gleichgewicht des Ökosystems, von dem die Natur ständig profitieren muss, wenn wir wollen, dass sie ihrerseits weiterhin ihre Funktion zum Wohle des Menschen voll erfüllt. Ich habe mich oft 92 gefragt, ob Professor Rode mit Akutgütz de la Fünte nicht an seinem guten Werk zugrunde geht, denn die Sensibilität der Menschen, vor allem der einfachen, in dieser fast völlig verblödeten Welt zu wecken und zu pflegen, ist eine unverzeihliche Sünde. Auf jeden Fall wurde Rode mit Akutgütz de la Fünte dies nicht verziehen. Was ich nicht mehr bezweifelte, war, dass diese Wesen, ich meine natürlich sie, und ihre Begleiter von anderen Planeten nüchterne Menschen waren, für die Essen keine Art von Genuss oder raffiniertem Vergnügen zu sein schien, um es, wie sollte man es anders sagen, mit den Worten der Erde zu sagen. Das sollte ich bald herausfinden, denn als die Vorführung unterbrochen wurde, fragte man mich, ob ich Hunger hätte. Nächste Überschrift: Tablettennahrung. Diesmal war es mein Nachbar, die ein kleines Tablett vom Tisch nahm, das wie Silber aussah und in dem sich etwa ein paar Dutzend Erbsen große Tabletten in verschiedenen Farben befanden. Es ist konzentrierte Nahrung, sagte er. Wir verwenden es auf unseren Reisen. Nimm 2 oder 3 davon und du bekommst deine Energie zurück. Ich nahm 2 Tabletten, löste sie im Mund auf und nahm einen Schluck des Erfrischungsgetränks mit Orangen-Zitronen-Grapefruit-Geschmack. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich in diesem Moment nicht einen guten Gemüseteller vermisse, einen von denen, die mein Begleiter für mich zubereitet, und ein gegrilltes Steak, das ich mit einer Tinktur aus lokaler Solera herunterspüle. Zuerst dachte ich, diese Tabletten schmeckten wie Puche aus La Mancha oder Extremadura, sogar mit einem Nachgeschmack von Hühnerbrühe. Ich war, wie gesagt, überrascht, dass ich mich innerhalb von Sekunden wie gut gegessen fühlte. Etwas Erstaunliches, vor allem, wenn man bedenkt, dass ich zu denen gehöre, die nicht ohne Brot essen können, ein Hobby, das für viele von uns aus den schwierigen Zeiten stammt, als für die Arbeiterklasse Brot das Grundnahrungsmittel war, auch ohne die Unterstützung durch Wein. Es könnte auch sein, dass mein Appetit in dieser ungewöhnlichen Situation nicht ganz normal war. Dieses sehr sparsame Essen hat mich zweifellos dazu inspiriert, andere, sagen wir mal ätherischere, Themen anzugehen. Welche Wirkung hat die lyrische Sprache, die poetische Sprache, auf euch, oder berührt sie euch gar nicht? 93. Siehst du, die Verbalkommunikation ist für uns nicht wichtiger als die Kommunikation durch Schweigen oder durch Schauen oder durch Berührung. Schöne Worte, schöne Sätze gehören zu denen, die tief im Inneren Angst haben, die Dinge beim Namen zu nennen, die Umwege und Gleichnisse mögen. Das, was ihr als romantische oder lyrische Poesie bezeichnet, fließt spontan und natürlich in uns, wenn wir ein neues Wunder des Universums entdecken oder wenn wir hören, wie andere von einer fantastischen Erfahrung berichten. Wir können dir versichern, dass in jedem von uns ein Dichter oder ein Musiker steckt, denn die Entwicklung, die Bereicherung unserer Empfindsamkeit ist kontinuierlich, sie hört nie auf. Verstehst du? Wozu brauchen wir eine kleine, ausgewählte Gruppe von Dichtern, die uns die Schönheiten unserer Umgebung oder des Universums vorsingen, wenn jeder von uns genug Empfindsamkeit besitzt, um sie zu schätzen? Oder die dramatische Situationen deklamieren, die uns unbekannt sind? Du darfst nie vergessen, dass in unseren Gemeinschaften niemand von irgendeinem Bereich der Schöpfung ausgeschlossen ist. Wir alle haben vollen Zugang zu den Wundern der Natur und des Universums. Wir haben dir dies bereits gesagt, aber es lohnt sich zu wiederholen, denn im richtigen Verständnis dieser Realität liegt der Schlüssel zum Verständnis der anderen Realitäten unseres Lebens. Der schönste Eindruck vergeht, teilweise ausgelöscht durch einen anderen, der später auftaucht. Deshalb wird die Vergangenheit sofort zu den Akten gelegt, denn alle unsere Fähigkeiten, uns zu wundern, zu staunen, unsere Entdeckungen genau zu würdigen, konzentrieren sich auf eine Gegenwart, die gleichzeitig auch schon die Zukunft ist, was uns zwangsläufig dazu zwingt, unseren Geist sauber und offen zu halten. Unsere Vergangenheit ist niemals eine Last, geschweige denn eine Nostalgie. Wieder herrschte Schweigen, doch diesmal war es kurz. Es schien, als hätten sie geahnt, dass ich mit ihrem Gerede in eine verwirrende Verwirrung gestürzt worden war. Sie lebten ohne literarische Klischeen. Ohne Lob und Auszeichnung. Ohne lyrisch-poetisches Drängeln und Stolpern. Die Stimme fuhr fort. Wir verstehen, da wir die Pflaster aller Art kennen, die ihr auf eure Existenzen klebt, dass all dies für euch Erdlinge nicht leicht zu verstehen ist, dass ihr zu viel von euren Emotionen und Empfindungen aufbewahrt, was zweifellos eure Empfindsamkeit enorm einschränkt, wenn es sie nicht sterilisiert, weil ihr sie zu sehr missbraucht und sie mehr unglücklichen als glücklichen Trancezuständen aussetzt. 94. Die Route des Autors. Von der Privatstraße des Hotel des Tamarius, Prats de Mollo mit Akut, zu der Wiese, auf der sich das außerirdische Raumschiff Lutz de Kosmos befand, am Rande des Waldweges von Les Baladres und etwa 300-400 Meter von der französisch-spanischen Grenze entfernt. Ein paar Anmerkungen zu den schönen Kunsten. Also, die großen Maler, die großen Komponisten, die großen Bildhauer, die großen Solisten, die großen Schriftsteller. Mit einem Wort, unsere großen Männer. Diesmal brauchte die Stimme einige Zeit, um zu antworten. Nun, wir wollen dich nicht demoralisieren, aber uns erscheint diese sozusagen ungezügelte Liebe zu alten Steinen, zu leblosen, toten Dingen, auch wenn sie Geschichte sind, als ein schwerer Widerspruch, vor allem im Vergleich zu dem geringen Eifer, der den Dingen entgegengebracht wird. 95, die aus allen Poren Leben atmen. Allein die Tatsache, dass man einige wenige Personen als groß bezeichnen muss, ist demütigend genug. Das bedeutet, dass es viele andere gibt, die klein sind. Ist das nicht so? Das ist eigentlich ein weiterer Aspekt der großen Verlangsamung in der Evolution der menschlichen Ethnie auf der Erde. Das, was als schöne Künste bekannt ist, ist in der Praxis, in seinem Genuss, winzigen Minderheiten vorbehalten. Darin liegt genau die Dimension des Scheiterns. Und warum schöne Künste, warum hässliche Künste, und warum wurde das künstlerische Angebot so eingeschränkt? Nun, von allen Beschränkungen eurer Zivilisation ist dies eine der grausamsten, denn sie schneidet die Sensibilität und die schöpferische Fähigkeit der großen Mehrheit ab. Verstehst du? Natürlich habe ich verstanden. Wie könnte ich es nicht verstehen? Was mich am meisten erstaunte und empörte, war die Erkenntnis meiner eigenen Begrenztheit, denn ich hätte das ganze Ausmaß einer solchen Ungerechtigkeit selbst ermessen müssen, ohne dass sie mir überhaupt helfen mussten. Das Schweigen, das darauf folgte, veranlasste mich, noch einmal nachzudenken, warum sollte einem Gemälde oder einer Skulptur mehr Verdienst und Wert, zuerkannt werden als einem Möbelstück, einem Spielzeug oder einem Obst- oder Gemüsekorb? Wenn der Maler, der Denker oder der Bildhauer kein bequemes Bett hätte und der Künstler oder der Komponist kein gutes Essen, das er sich in den Mund stecken könnte, wären seine Musen dann ebenso fruchtbar? Außerdem muss man sich nur ansehen, wo die schönen Künste gelandet sind, in den Händen einiger weniger Händler, die das Produkt, die Werke, so vieler Künstler, ob geweiht oder nicht, dem Vergnügen, wie man sagt, der Kenner widmen. Man möchte meinen, dass dies alles reiner Kitsch ist. Aber gehen wir weiter, einige hundert privilegierte Familien, die in den mächtigsten Ländern leben, deren Reichtum fast immer durch schlechte Kunst erlangt wurde, besitzen derzeit weit mehr als die Hälfte der seit mehreren Jahrhunderten produzierten Kunst. Es gibt Museen, das ist wahr, aber wie viele Menschen auf der Welt kennen sie? Und wenn man von dieser angeblichen künstlerischen Offenbarung der Museumsbesucher ausgeht, nur wenn die Künstler von Kennern ausgezeichnet werden, was ist dann der Sinn? Wie viele Bewunderer ihrer Kunst sind in der Lage, sich der Ausübung einer der schönen Künste zu widmen? Ist den Künstlern nicht klar, dass ihre Aussaat nur magere Ernten einbringt? Was tun diese Künstler, damit es den Besuchern wirklich Spaß macht, durch die Hallen eines Museums zu gehen und ihnen Zugang zu einer dieser Künste zu verschaffen? Sie gehen davon aus, und das ist zu viel gesagt, dass der bloße Anblick der sogenannten Kunstwerke bei den Besuchern eine gewisse künstlerische Neugierde weckt. Ganz zu schweigen davon, dass die zivilisierten Nationen damit beschäftigt waren und sind, die Kunstschätze wehrloser Länder zu stehlen, um sie in ihre Museen zu bringen oder sie an private Sammler zu verkaufen. Wir fragen, im Namen welcher Kunst können solche Schandtaten begangen werden? 96. Daher werden wir bei jedem Künstler, den wir als Beispiel nehmen, egal welcher Branche, sehen, dass er nicht nur in den Händen der Kaufleute der Zeit ist, sondern dass dieser und ihre wohlhabende Klientel sein Werk konditionieren, mediatisieren, wenn nicht gar verfälschen und den Schöpfer kastrieren, der durch Geld und Ruhm, die Grundnahrung für seinen Stolz, versklavt ist, die ihm der Preis seiner Kunst geben kann. Diese künstlerische Pseudosensibilität wird als Maske benutzt und gleichzeitig dazu, die Sensibilität abzuwerten, die etwas Natürliches für die menschliche Ethnie ist, was sie sein sollte, und indem man ihr das Etikett künstlerisch aufdrückt, wird eine beschämende und demütigende Diskriminierung etabliert, da dies dazu beiträgt, es ist eines der vielen Gesichter der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheit, viele Menschen negativ zu beeinflussen. Man gibt ihnen einen Komplex und veranlasst sie fast dazu, sich bei den Auserwählten dafür zu entschuldigen, dass sie, nach dem von den Experten vorher festgelegten Kanon, keine künstlerische Sensibilität haben. Deshalb ist jemand, der sich allein auf eine dieser Künste zubewegt, entweder gezwungen, umzukehren und in seine Troglodytenhöhle zu fliehen, also lediglich zu seinen Wurzeln zurückzukehren und einen gesunden Abstand zur Zivilisation und den von den angesagten Künstlern und ihren Handlangern auferlegten Normen zu wahren, oder er muss sich von der riesigen Krake des Materialismus verschlingen lassen. Oder er stirbt an Ekel, an Trunkenheit, wie der große Modigliani, oder begeht Selbstmord, wie der gequälte Van Gogh. Wir könnten keinen einzigen Fall eines Künstlers nennen, der friedlich im Bett gestorben ist, nachdem er in einer dieser schönen Künste triumphiert hat, der zu seinem Verdienst einen positiven Beitrag zur einzig möglichen künstlerischen Revolution vorweisen kann, den, außerhalb des Merkantilismus geblieben zu sein und sein Leben dem Schaffen in absoluter Freiheit gewidmet zu haben. Mit Schaffen meinen wir das ständige Nachwachsen junger Künstler, die durch ihn angeregt wurden. Unser Genie Picasso, das muss man ganz klar sagen, ist ein Mann, den man nebenbei essen sollte. Beim Besuch der Picasso-Ausstellung im Grand und Petit Palais in Paris antwortete der damalige Kulturminister Annemarie Raux auf die Frage des französischen Staatspräsidenten General de Gaulle, was der spanische Maler in der Kunst repräsentiert habe. In 2000 oder 3000 Jahren wird Picasso als Zeitgenosse betrachtet werden. Und wir werden stolz darauf sein, ihn 2000 oder 3000 Jahre früher entdeckt zu haben, als er noch lebte. Ich möchte sagen, dass wir unseren großen Maler nicht nur als außergewöhnlichen Künstler betrachten, sondern auch auf seine menschliche Seite verweisen, auf den ausgeprägten Sinn für Solidarität und Kameradschaft, den er wie kaum ein anderer praktizierte und pflegte. Die republikanischen Exilanten von 1939 und die Kinder, die zwischen 1939 und 1944 in Frankreich ihre Eltern verloren haben, waren ein guter Beweis für die unerschöpfliche Fürsorge von Pablo Ruiz Picasso. Und wir hielten es nur für gerecht, darauf hinzuweisen, denn ein solches Verhalten ist bei Menschen, die dank ihrer Kunst die höchsten Höhen des Ruhms erreicht haben, sehr ungewöhnlich. Natürlich müssen wir anerkennen, dass wir über ein umfangreiches künstlerisches Kapital verfügen, das in Dokumenten aller Art aufbewahrt wird und mit dem man zu beweisen versucht, dass die Künste Fortschritte gemacht haben, was eine reine Fata Morgana ist, denn zunächst einmal sind sich riesige Schichten von Menschen nicht einmal der Existenz dieses fabelhaften Kapitals der Kunst bewusst. Mehr noch, sehr viele von ihnen hätten nicht einmal die Kraft, aufzustehen und ihre Augen in einem Museum oder einer Bibliothek weit zu öffnen, um ein Gemälde oder eine Inkunabel zu bewundern, noch das Ohr, um einem Musikstück zu lauschen, wenn ihnen eine solche Möglichkeit gegeben wäre, was natürlich nicht der Fall ist, zumindest nicht in der westlichen und freien Welt. Anhang 19. Wo ist also die Schönheit, und wo ist die Kunst? Oder das, was manche Erdbewohner mit diesen Worten ausdrücken wollen. Worauf können wir, die Bewohner der Erde, insbesondere die Auserwählten, in diesem Bereich stolz sein? Das Erinnern an diese Realitäten wird sicherlich einigen Menschen die Augen über die Massen öffnen. Vor allem jenen, die in diesen Strukturen rund um die schönen Künste lauern, vegetieren und sich zu amüsieren scheinen. Der Stolz sondert oft eine unerschöpfliche Dosis an Selbstzufriedenheit in Form von Empörung, Sarkasmus, Gleichgültigkeit und, wenn nötig, unbändiger Aggressivität ab. Mehr noch, gerade auf diesem Gebiet, dem der schönen Künste, wird man, wenn man richtig zielt, feststellen, dass die Täuschung der Kaufleute auf diesem Gebiet ihre größten Ausmaße erreicht hat. Natürlich nicht immer von Seiten der Künstler, obwohl niemand leugnen kann, dass die große Mehrheit von ihnen sich oft ohne allzu große Skrupel lieben lässt, aber von Seiten derer, die es oft für klug hielten, ihre Untaten mit philanthropischem Prunk zu verschönern? Und manchmal haben sie nicht einmal den Schein gewahrt, denn auch sie nehmen von Zeit zu Zeit ihre Masken ab und machen reinen Tisch, wenn es sich lohnt, mit dem, was sie am Vortag noch zu verehren oder anzubeten schienen, und andersherum, sie loben heute, was sie gestern verabscheut haben, vor allem, wenn der Künstler in der Zwischenzeit aus der Welt der Lebenden verschwunden ist. Wie die Dinge liegen, ist es nun an uns allen, ohne Ausnahme, aber vor allem an den sogenannten Intellektuellen und Künstlern, einen großen Teil des Weges, den wir zurückgelegt haben, zurückzulegen, eine große Demutskur zu machen, zu unseren menschlichen Ursprüngen zurückzukehren und unser Sandkorn im Kampf gegen die Herzlosen und gegen ihre Machenschaften aller Art beizusteuern, die uns dazu verdammen, inmitten des Lebens zu leben. Jeder von uns sollte eine Bestandsaufnahme seines eigenen Lebens machen und darüber nachdenken, wovon wir als Kinder einmal geträumt haben, was wir sein wollten und wozu wir gezwungen wurden. Einige Anmerkungen zu den Gelehrten. Dann haben wir auch ausführlicher über die Forschung gesprochen. Was ist zum Beispiel mit unseren Gelehrten, unseren wissenschaftlichen Forschern? 98 Überlege genau, sagte die Stimme zu mir, was in diesem letzten Jahrhundert auf der Erde mit so geringen Mitteln erreicht wurde, und frage dich, was ihr mit unendlich viel größeren Mitteln hättet erreichen können. Denkt an all die Mittel, die ihr Erdbewohner für die Herstellung von schädlichen Produkten und zerstörerischen Geräten eingesetzt habt und noch einsetzt. Und wenn, wie es in unseren Gemeinschaften üblich ist, jeder Mensch auf der Erde auch ein geborener Forscher in etwas. Ich habe nachgedacht, es ist klar, dass jede Forschung immer von praktisch unüberwindbaren Zwängen beeinflusst sein wird, wenn es nicht zu einem radikalen Richtungswechsel in unserer Gesellschaft kommt, der ohne eine tiefgreifende Umgestaltung unserer Lebensweisen nicht möglich ist. Die Forschung ist in den meisten Fällen durch einen Mangel an Mitteln bedingt, und zum Teil aufgrund dieser Unsicherheit der Mittel besteht ein gravierender Mangel an Koordination zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen. Dies ist die klassische kapitalistische Arbeitsteilung. Die Isolierung der Menschen, bei der Arbeit und außerhalb, ist das beste Mittel, um den Mangel an Solidarität zu verstärken und zu erhalten. Ein Beispiel, Am 18. September 1981 trat im spanischen Fernsehen ein etwa 45-jähriger Meteorologe auf, der zugab, nicht die geringste Ahnung von Biologie zu haben und in keiner Beziehung zu Biologen zu stehen. Er sagte dies, als er vom Interviewer darüber informiert wurde, was ein junger spanischer Biologe gerade erklärt hatte, um zu sehen, ob wir durch die Provokation von künstlichen Niederschlägen, das heißt die Intensivierung der Niederschläge, nicht ein tropisches Klima schaffen, wo es nie eines gab, und damit nicht nur einfache Niederschläge, sondern echte Klimakatastrophen wie tropische Wirbelstürme auslösen. Anhänge 20 und 21. Am Rande sei darauf hingewiesen, dass es noch etwas Schwerwiegenderes als diesen Mangel an Koordinierung gibt, nämlich das Fehlen von konzertierten Aktionsplänen und Programmen auf allen Ebenen, national und international. Denn die Forschung ist, wenn sie nicht als globale und gemeinsame Aufgabe und nicht im Scharfschützenmodus geplant wird, auch wenn es sporadische Kontakte zwischen den verschiedenen Forschungseinrichtungen gibt, ein Unternehmen, dessen Ergebnisse immer weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleiben werden. Dies gilt für die einzelnen Nationen. Berechnet nun den Schaden, wenn jede Nation nicht nur intern nicht zusammenhält, sondern auch auf eigene Faust und auf eigenes Risiko handelt, ohne oder mit nur wenig Kontakt oder Kommunikation mit der Außenwelt. Aus diesem Grund sind die Fortschritte in der irdischen Wissenschaft so bescheiden, und wir bewerten sie nicht im Vergleich zu dem von anderen außerirdischen Zivilisationen erreichten Niveau, sondern im Gegensatz zur Verschwendung von Ressourcen für im Wesentlichen zerstörerische oder von Natur aus kommerzielle Programme. Der Wissenschaftler, der sich gegenüber dem Staat durch seine Aufmüpfigkeit auszeichnen sollte, denn das ist sein Schicksal, Unzufriedenheit mit der traditionellen Wissenschaft und damit mit denen, die sie auf die eine oder andere Weise unterstützen und schützen, erweist sich als 99 unterwürfiger Diener. Heutzutage ist es nicht schwer zu erkennen, dass in diesem Bereich, wie in fast allen Bereichen, in denen die sogenannten Gelehrten eine führende Rolle spielen, der unverantwortlichste und betäubende Konformismus herrscht, und dass ihr Gewissen, gelinde gesagt, so abgestumpft ist wie das eines jeden Fußgängers in der Geschichte, der von der historischen Aufgabe ausgeschlossen ist. Und dies ist ein Hindernis, das die Welt der Wissenschaftler weit in die Vergangenheit getragen hat. Denn Forscher von der menschlichen Statur der Eleute Kuria oder unseres Santiago Ramo mit akut NY-Kajal sind leider selten. Es ist noch nie vorgekommen, dass ein Forscher oder eine Gruppe von ihnen ihre Einrichtungen oder Labors in Brand gesteckt oder sie verlassen hat, um einen Gemüsegarten anzulegen oder Hühner zu züchten, und in alle Winde verkündet hat, wir forschen nicht mehr, weil wir nur 0,03% des Budgets erhalten, während zwei Schritte weiter Waffenfabriken stehen, für die sagenhafte Summen bereitgestellt werden, und jedes Lebewesen ohne Aspirin oder Schlaftabletten zurücklassen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Aber nein, im Allgemeinen ziehen sie es vor, weiter zu betteln und das Opfer und den Unverstandenen zu spielen. Emblem, dass die Besatzungsmitglieder des außerirdischen Raumschiffs Licht des Kosmos auf der Brust in Herzhöhe trugen. Die Zeichnung wurde vom Autor einige Stunden nach der Begegnung mit ihnen angefertigt. Der Wassertropfen steht für das Leben. Die Flügel des Vogels stehen für die Freiheit. Und 100, das zentrale Auge ist die Sonne, eine weitere Lebensquelle. Das Innere des Auges, vielschichtig und vielfarbig, leuchtend, lebendig und sich verändernd, steht für die unbegrenzte Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit des menschlichen und tierischen Blicks. Das Raumschiff hatte die Form einer Scheibe, war 50x75 Meter breit, 10-12 Meter hoch und hatte eine bleimetallene Farbe. Die zentrale Scheibe war mit Panoramafenstern durchlöchert. Im oberen und unteren Teil der zentralen Scheibe befanden sich zwei Reihen von Augen, aus denen ein Meer von vielfarbigem Licht austrat. Die mechanische Rampe, die sich im Unterbauch des Schiffes befand, war etwa 4-5 Meter lang. Das Schiff stand auf 4 röhrenförmigen Beinen. 101. Dies war das traurige Ende von Pater Uribazio, der den sanften und friedlichen Bewohnern des Planeten Urtama zum Opfer fiel, als er ihnen das Martyrologium der Heiligen seiner Kirche erklärte. Siehe das Kapitel Es war einmal in der Zukunft.